Hallo, hier ist Madeleine. Ihr hört den Podcast Kassel denkt weiter. Meine heutigen Gäste sind Anna Wienhausen und Sandra Mijatovic. Sie sind beide ehrenamtliche Mitglieder eines Ortsbeirats in Kassel und sind dort kommunalpolitisch aktiv. Wer denkt, Politik ist nur etwas für die, die das von der Pike auf gelernt haben, denen zeigen die beiden, wie man sich direkt vor Ort einbringen kann und Dinge gestalten kann. Wir sprechen über ein gelungenes großes Flüchtlingshilfsprojekt, das sich aus 100 Freiwilligen selbst organisiert und bisher über 1000 Geflüchtete unterstützen konnte. Wir hören, wie auch kleine Veränderungen große Wirkung entfalten können. Auf diesem Podcast trifft der Spruch zu: Machen ist wie wollen, nur krasser. Herzlich willkommen zum Podcast Kassel denkt weiter. Sandra und Anna, ich freue mich, dass ihr da seid. Und vielleicht wollt ihr euch mal am Anfang kurz selbst vorstellen, unseren Hörern und Zuschauerinnen. Wer seid ihr? Was macht ihr?
Hallo, ich bin Anna Wienhausen, ich bin 36 Jahre alt, wohne seit über 10 Jahren in Kassel mit meinem Mann und mit meinen mittlerweile 3 Kindern. Politisch bin ich bei Bündnis 90 den Grünen engagiert und seit April 2021 bin ich Ortsvorsteherin vom Kasseler Stadtteil Welheiden.
Und du hast auch noch ein anderes Leben, einen echten Job. Was machst du da?
Genau, ich arbeite bei B. Braun in Melsungen in der internationalen Personalabteilung. Im Moment bin ich mit meinem Baby in Elternzeit, von daher ist das im Moment keine Rolle, die ich so aktiv habe, aber genau.
Okay, danke.
Ja, ich bin Sandra Mijatovic und ich bin 42 Jahre alt und ich wohne in Kassel-Welheiden auch, bin mit der Anna im Ortsbeirat, als Ortsbeiratsmitglied und auch Beauftragte für Geflüchtete da, auch seit 2021 und bin Kasselanerin und war für das Studium und Ausland weg und bin dann aber nach dem Studium wiedergekommen und genau, bin hier beruflich in der Veranstaltungsbranche, genau.
Also ihr seid beide im Ortsbeirat Welheiden, habt euch da 2021 aufstellen lassen. Wenn man an politische Ämter denkt, fallen einem landläufig wahrscheinlich andere ein, größere Ämter, Minister, Bundestagsabgeordnete, vielleicht auch noch im Vorstand von irgendwelchen städtischen Gremien. Warum gerade Ortsbeirat?
Das ist ja die Kommunalwahl gewesen und im Grunde ist das die einfachste und die unterste demokratische Ebene, an der man sich engagieren kann. Und ich habe eine relativ konkrete Vorstellung, wie ich mir so meine Umwelt wünsche und habe gedacht, naja, das ist ein guter Ansatz, um aktiv zu werden, um das eigene Umfeld zu gestalten. Und ich hatte Lust, Verantwortung zu übernehmen und deswegen habe ich mich auf die grüne Liste stellen lassen.
Cool. Vorher warst du noch nicht in irgendeinem politischen Amt, das war das erste Mal gesehen und gemacht und sofort geklappt.
Ja.
Toll. Wie war das bei dir, Sandra?
Ja, das war so ein bisschen ähnlich. Wir sind halt eingeladen worden zum Stammtisch von Welheiden, von den Grünen in Welheiden, von den Ortsbeiratsmitgliedern, die schon drinne waren und die haben, ich sag's einfach mal so, die haben halt auch gesucht und natürlich auch Frauen und genau, und dann haben wir uns das angehört und hatten so eine Bedenkzeit, ich glaube, wir sind 2-mal da gewesen und dann haben wir uns entschlossen, das machen zu wollen, genau. Und Anna hat ja dann gleich auf Listenplatz 1 und ich Listenplatz 3, glaube ich. Und das hat ja auch sofort geklappt. Genau, ja. Und ansonsten ist es, was Anna gesagt hat, niedrigschwellig. Und ja, also da kann man so schnell was machen. Also nicht schnell, aber man kann halt in einem niedrigschwelligen Bereich halt irgendwie gleich was verändern. Ja. Man sieht halt was, was man gemacht hat.
Was macht ein Ortsbeirat so beispielsweise?
Ein Ortsbeirat wird halt zu ganz vielen Sachen gehört, von der Stadt, vom Magistrat, was den Haushalt zum Beispiel angeht, wenn halt, oder wenn im Stadtteil zum Beispiel, also ganz konkret, so Plätze und Straßennamen vergeben werden, dann haben wir, glaube ich, Vorschlagsrecht und auch können darüber abstimmen. So welche Sachen. Und wir haben halt auch ein Budget, also einen eigenen kleinen Haushalt eigentlich. Das heißt, das ist Positionsmittel. Und das sind so 3 Bereiche, kann ich kurz aufführen. Einmal sind das die Dispo-Mittel für die Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Da fallen dann sowas fällt sowas drunter wie Vereine oder Initiativen oder so, die man halt mit Geld bedenken kann. Und dann gibt es für Wegeplätze und Straßen, glaube ich, heißt es. Und das hat sich jetzt so ein bisschen so entwickelt, dass wir die Dispo-Mittel grau nennen. Das fand ich auch ganz gut. Und dann gibt es halt noch einen Bereich für Grünflächen und Gärten und sowas. Und die nennen wir Dispo-Mittel grün. Und da können wir halt Geld zuteilen. Also eigentlich ganz gut. Und ja, wenn halt so aktuelle Sachen anfallen von BürgerInnen, was denen auffällt im Stadtteil und so, dann diskutieren wir das und haben da halt auch die Möglichkeit, so Dinge anzustoßen und zu verändern, Straßenführung und so weiter.
Super. Anna, du bist von 0 auf 100 direkt zur Ortsvorsteherin gewählt worden. Hast dir bestimmt kurz vorher Gedanken gemacht, was da so auf dich zukommen könnte, bevor du Ja gesagt hast? Und wie hat sich es denn seitdem, es ist jetzt anderthalb Jahre ungefähr, seitdem du im Amt bist, wirklich entwickelt? Was sind so typische Aufgaben einer Ortsvorsteherin?
Ja, also tatsächlich hatte ich mir Gedanken gemacht, aber was es tatsächlich bedeutet, das kriegt man ja nicht wirklich mit. Also mal ein Statement in der Presse, was ein Ortsvorsteher oder eine Ortsvorsteherin sagt, aber ich bin in der Funktion quasi die Schnittstelle zwischen dem Ortsbeirat, also den Kolleginnen und Kollegen, den Bürgerinnen und Bürgern im Stadtteil und dann eben dem Magistrat, also der Stadt Kassel. Und ich leite die Sitzung, ich lade die ein, also dazu ein, ich bereite vor und nach. Und was eigentlich den größten Teil meiner Zeit so einnimmt, ist der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern im Stadtteil. Da kommen halt alle möglichen Fragestellungen auf, warum diese Straße eine Spielstraße ist und die nicht, und also um mal Beispiele zu nennen. Und anders, also quasi aus der Bürgerschaft ergeben sich Anliegen, und andersrum aber auch kommt die Stadt auf mich zu, wenn es um Bebauungspläne geht. Mhm. Und da ist bei uns im Stadtteil gerade total viel los. Der Georg-Stock-Platz ist ein Thema, was in der jüngsten Vergangenheit bearbeitet wurde. Und da sitze ich dann in Gremien mit dabei und darf quasi mit meiner Stimme beratend tätig sein und ja, ein Meinungsbild abgeben. Und insgesamt sind das sowohl als Ortsvorsteherin, aber auch als Ortsbeiratsmitglied, sind wir halt die Stimme aus dem Stadtteil und in den Magistrat und haben, glaube ich, ein ganz gutes Gespür für die Stimmung, was im Stadtteil so gebraucht wird. Und ich habe mal versucht zu überschlagen, wie viel Zeit ich dafür aufwende. Und eigentlich vergeht kein Tag, an dem ich nicht mich irgendwie mit einem Thema auseinandersetze. Und ja, ich würde mal sagen, es ist schon auf jeden Fall ein Teilzeitjob.
Wahnsinn. Und du hast drei Kinder, hast du gerade gesagt. Eins davon ist auch in dieser Periode, Legislaturperiode sozusagen geboren worden. Mit dem bist du gerade noch zu Hause. Wie kriegst du das hin? Also andere würden sagen, oh Gott, ich kriege gerade drei Kinder auf die Reihe. Wie kriegst du das Amt auch noch gewuppt?
Ja, in Tagen, an denen ich in der Nacht zuvor nicht geschlafen habe, weiß ich das auch nicht. Aber meistens geht es ganz gut, weil sich das auch gut vereinbaren lässt, denn das Ganze ist ja ein Ehrenamt. Das ist also nicht wirklich ein Job, sondern man macht es mehr oder weniger unentgeltlich, und ich kann mir die Zeit ja selber einteilen. Das heißt, ich mache E-Mails abends, wenn die Kinder schlafen, ich mache Anrufe zwischendurch, wenn Ortsbegehungen irgendwo sind, bringe ich alle meine Kinder mit. Und was schon auch sehr herausfordernd ist für mich und mein Baby, die ist jetzt 5 Monate alt, und auch für alle anderen Beteiligten, ich leite halt auch die Sitzung mit einem Baby in der Trage, und manchmal muss sie gestillt werden, und ansonsten schuckel ich in den Schlaf und also summe dabei und mache Dinge, die man so machen muss. Und ja, ich habe halt den Anspruch, dass das für mich auch klappen muss irgendwie. Frauen sollen in der Politik und in anderen Bereichen auftauchen, und dann ist das im Moment mit Baby halt der Fall, und mein Umfeld geht aber auch gut mit, von daher, das ist gut. Und ich habe einen tollen Mann, der die anderen beiden Kinder betreut in der Zeit, in der ich unterwegs bin. Und ansonsten, ja, ist
auf jeden Fall sehr cool. Ja. Kann auf jeden Fall Beispiel für andere sein.
Hoffentlich.
Sehr cool. Ihr habt gerade schon beide gesagt, ne? Also ihr seid das direkte Organ, an das die Bürger sich wenden können im Stadtteil. Mit was für Fragen und Anliegen kommen die so? Was sind so Beispiele?
Ja, also da hatte ich mir auch Gedanken zu gemacht. Eigentlich kann Anna dazu mehr sagen, weil sie ist als Ortsvorsteherin auch die direkte, also sie ist am präsentesten, würde ich sagen, und das ist die erste Ansprechpartnerin. Und ansonsten gibt es aber die Möglichkeit, über die Webseite der Stadt Kassel als Info kann man uns allen schreiben. Also es gibt halt so Kontaktmöglichkeiten und alle Ortsbeiratsmitglieder können angeschrieben werden. Und ansonsten, je nachdem, wie bekannt man im Stadtteil ist, oder das ergibt sich ja dann auch immer so ein bisschen, wenn man die Leute kennenlernt und so, dann hat man auch Gespräche auf der Straße oder am Wehleider Markt. Das ist halt in Wehleiden irgendwie so ein zentraler Treff, und ansonsten kannst du halt noch mehr sagen, ne?
Genau, also wir freuen uns, wenn wir persönlich angesprochen werden. Das ist immer der einfachste Weg, sich auszutauschen. Und wir haben, also über soziale Medien ist eine andere Variante, die man machen könnte, um mit uns in den Austausch zu kommen. Und ich kann da wirklich nur herzlich einladen, das zu tun. Und es gibt immer wieder Bürgerinnen und Bürger, die das auch machen und nutzen. Und das sind dann Anliegen wie Lärmbelästigung an bestimmten Stellen. Jetzt akut war Graffiti irgendwie im Stadtteil, dass das als problematisch wahrgenommen wurde. Und das wird dann häufig erstmal bei mir adressiert. Und ich schaue dann, inwieweit ich noch, also mit den städtischen Behörden, Lösungen finden kann. Weil wir als Ortsbeirat, wir sind ein politisches Gremium. Wir sprechen über Dinge, wir diskutieren und wir entscheiden. Aber keiner von uns würde jetzt losgehen und Graffitis wegsprayen oder so. Das ist halt nicht Teil des Jobs sozusagen. Mhm.
Ihr habt bestimmt auch manchmal Anfragen oder Anliegen, wo ihr vielleicht innerlich eher so ein bisschen mit den Augen rollt, weil genörgelt wird oder pauschalisiert wird oder Wünsche geäußert werden, die nicht erfüllbar sind. Wie geht ihr mit sowas um? Was antwortet ihr diesen Menschen?
Ich glaube, da hast du eigentlich ein ganz gutes Beispiel mit, fällt mir gerade spontan ein, mit dem am Botanischen Garten wahrscheinlich, ne?
Genau.
Ja, dann erzähl.
Also es ist so, dass ich natürlich mir die Anliegen erstmal genau anhöre. Ich finde das total wichtig, wenn Menschen ein Thema haben, dass sie das auch artikulieren können, und dafür bin ich dann ja auch da. Und in gewisser Weise kann ich das auch nachvollziehen. Ich glaube, ich habe da recht viel Empathie, dass man sich auch irgendwie reinversetzen kann. Und mir ist es halt wichtig, dass die Leute auch mit Lösungsvorschlägen kommen. Nur nörgeln, finde ich, reicht an der Stelle nicht. Das haben wir an anderen Stellen hier in der Stadt gesehen. Und ja, es haben alle immer eine bessere Idee, aber da steckt ja in der Regel auch viel Arbeit drin, um überhaupt zu dem Zustand zu kommen, bei dem man so ist. Und das Beispiel, das Sandra gerade ansprach, ist der Spielplatz am Botanischen Garten. Das ist ein Basketballkorb, das Dribbeln und Prellen, das ist laut und das ist für die Anwohner halt anstrengend. Und das kann ich gut nachvollziehen. Und dann kommt man aber in Interessenskonflikte. Mhm. Und was ist denn nun wichtiger? Die Geräuschbelästigung von den Menschen, die dort leben, oder der Bedarf, dort einen Spielplatz zu haben. Und da binde ich die städtischen Behörden ein, die zuständig sind. Und wir sind in vielen Diskussionsrunden, versuchen immer wieder nachzusteuern und halt Lösungen zu finden, sodass eben beispielsweise jetzt das Gitter vom Korb abgemacht wurde und sodass man auch wirklich kleine Erfolge erzielen kann. Und die Rückwand von dem Basketballkorb ist jetzt auch irgendwie geräuschdämmend, sodass das kleine Erfolge sind. Genau. Und ich hoffe, dass das den Anwohnern hilft. Und ansonsten hatte ich jetzt auch ein paar Situationen, wo ich dann wirklich auch sagen kann, hier hört es dann für mich auf, hier kann ich nicht weiterhelfen. Und die Stadt scheinbar auch nicht. Also es gibt auch Probleme, die man wirklich nicht lösen kann. Und da heißt es dann, um Verständnis zu bitten und aushalten.
Neben Basketballkörben, die laut sind, was habt ihr sonst so für Themen aktuell, gerade im Stadtteil Wehleiden, auf der Agenda?
Ja, also Anna hat das schon angesprochen, die Umgestaltung und Bebauung des Georg-Stock-Platzes ist ein Riesenthema gewesen. Genau, und dann ist noch eine Sache, ist die Heinrich-Heine-Straße, muss ich erwähnen. Das ist ja auch so eine Verbindungsstraße von der Ludwig-Mond-Straße runter zur Südstadt. Die, wenn die Menschen da wohnen, sowieso kennen die Problematik. Die hat halt schlechten Straßenbelag und verschiedene Probleme. Und da sind die AnwohnerInnen halt auch zu Recht auch sehr unzufrieden. Und genau, das ist halt ein großes Thema auf jeden Fall. Und dann halt generell ist halt, was noch ansteht, ist halt, also es wird nicht nur der Georg-Stock-Platz umgebaut, wo jetzt halt die Entscheidung auch getroffen ist für einen Entwurf und wo es dann weitergeht, sondern sukzessive wird dann zum Beispiel auch der Wehleider Platz neu umgestaltet. Das ist ein Riesenthema, weil damit einhergeht halt auch die Umgestaltung oder der Umbau der Straßenbahn und Bushaltestellen barrierefrei zu gestalten und sowas. Der Wehleider Markt hängt da dran. Also das ist schon ein Riesenthema. Genau, das sind jetzt so einige Beispiele.
Hört sich nach längeren Prozessen an, die da
vonstatten gehen. Ja.
Das sind Prozesse, die halt langsam angestoßen werden und dann sind wir involviert und dann braucht es halt einfach bei Bebauungsmaßnahmen ja ganz, ganz viele Instanzen. Und wir haben davon noch mehr im Stadtteil. Die Jägerkaserne ist ein Riesenthema, was auch bebaut wird.
Ja.
Das schafft ganz viel Wohnraumperspektivisch und da warten wir darauf, möchten darüber gerne diskutieren. Uns ist wichtig, dass der soziale Wohnungsbau stattfindet, dass Barrierefreiheit vorhanden ist. Und das ist aber halt Zukunftsmusik im Moment noch. Gerade bei gestiegenen Baupreisen und so wissen wir halt nicht, wie sich das Ganze entwickelt.
Ja.
Und die Jägerkaserne ist aber ansonsten auch ein gerade akut ein ganz wichtiger Punkt für uns, weil es die Flüchtlingsunterkunft bei uns im Stadtteil beinhaltet.
Genau.
Ja. Da seid ihr ja super aktiv seit Kriegsausbruch, muss man sagen. Also ihr habt, glaube ich, in Woche 1 nach Beginn des Krieges habt ihr euch zusammengesetzt und super schnell mit den Mitteln, die euch zur Verfügung standen, ein riesiges Netzwerk zusammengetrommelt, habt Spenden organisiert und habt eine Spendenan- und Annahme und Ausgabe da auf die Beine gestellt. Und das läuft bis heute. Was ist da passiert alles? Sandra, du warst da sehr involviert.
Ja, also genau. Das war relativ frühzeitig. Hatte Anna mich, glaube ich, angesprochen, dass wir halt von unserer Bürgermeisterin aufgefordert worden sind, dass wir in den Stadtteilen auch irgendwie so eine Willkommensstruktur vielleicht auch schaffen, weil abzusehen war, dass halt ganz viele Menschen kommen, die in Not sind. Und dann lief das irgendwie sehr zeitig an. Also es war halt irgendwie auch so ein Projekt von grünen Frauen letztendlich, weil also die Selina Holtermann aus der Südstadt, die Ortsvorsteherin und Stavo-Abgeordnete ist auch dabei gewesen von Tag 1 eigentlich. Anna und ich, und wir haben uns im Café Zuflucht, war glaube ich das erste Treffen. Und von da aus strahlte das so aus halt. Mhm. Du bist ja selber auch dazugekommen. Und dann gab es halt noch bei uns in Wehlheiden gibt es die Familienbildungsstätte von der Evangelischen Kirche, die Lena Kriecheldorf, wenn man die namentlich erwähnen darf und kann, die ist da auch sofort mit drauf auf das Thema. Und wir hatten jetzt gar nicht so einen richtigen Plan. Das hat sich dann irgendwie so im Schneeballprinzip entwickelt. Wir haben dann einfach so verschiedene Portale und Wege genutzt, um so MitstreiterInnen so an Land zu ziehen, sage ich mal so. Was ist da zu nennen? Facebook irgendwie nebenan.de. Und dann halt im Bekanntenkreis und das ging echt recht schnell. Genau, wir waren zu Hochzeiten, ich habe nochmal überlegt, wir haben uns dann in Signalgruppen über den Messenger organisiert. Zu Hochzeiten waren wir 65 Mitglieder oder so. Gut, das waren dann halt immer so, wer aktiv war und wer nicht, aber das war echt innerhalb kurzer Zeit. Und dann halt, dass wir angefangen haben, Sachspenden zu sammeln und auch die Bereitschaft von den Menschen halt einfach was zu bringen, das war ja enorm. Also Wahnsinn einfach, ne? Also
kann ich das quantifizieren, was da so zusammengekommen ist?
Nee, also wir haben da auch nochmal drüber nachgedacht. Also wir haben da jetzt leider nicht mitgeschrieben, aber es war, also ich kann jetzt mal so sagen, wir hatten ja jetzt am Mittwoch wieder einen Artikel in der Zeitung hatten und am Mittwoch hatten wir eine Abgabe und ich glaube, da kann man sagen, da kamen jetzt nochmal zwei Container voll, würde ich sagen.
LKW-Container.
Ja.
Wahnsinn.
Also das, und ich meine am Anfang, das waren die ersten anderthalb, zwei Monate. Ich glaube, es ist normal, dass das dann halt abnimmt. Ne? Also ich bin da jetzt noch nicht so drinne gewesen. Das haben aber die alten Hasen, mit denen wir dann Kontakt hatten, so immer gesagt, ja, das wird dann abnehmen und bla und blub. Und es hat auch irgendwie so abgenommen, aber ich fand das jetzt gar nicht so wild, weil wir haben jetzt so ein Kernteam, also bei den Sachspenden zum Beispiel sind das bestimmt so 10 bis 12 Personen, die noch fest dabei sind. Dann in der Familienbildungsstätte sind das bestimmt auch 5 bis 7 Ehrenamtliche, die da den Eltern-Kind-Treff stemmen und die haben jetzt auch noch ein Beratungsangebot, was geleitet wird durch eine ukrainische Geflüchtete. Also das finde ich halt eigentlich, sind da noch relativ viele dabei geblieben. Und es ist halt immer so ein bisschen, man muss das ja in den Alltag auch einbauen, weil die geholfen haben, haben ja auch gearbeitet. Und dann war das halt manchmal so, war halt jemand 3 Wochen nicht da und dann kam die Person aber wieder. Und so hat sich das immer so ein bisschen, so gejungelt. Und
Ja, du bist genau. Ja aber auch seit Woche 1 dabei, Sandra, ne? Und bist seitdem wirklich dauerhaft aktiv, bis auf, keine Ahnung, mal ein paar Wochen Urlaub zwischendurch. Was motiviert dich da die ganze Zeit dabei zu sein?
Also das ist irgendwie so, ich weiß jetzt auch nicht so genau, ich würde mich noch nicht mal als besonders ehrgeizig oder so ein besonders guter Mensch bezeichnen, keine Ahnung. Aber es ist halt so, man fängt dann irgendwie was an, denke ich mir, und dann muss es, also dann muss man das halt auch machen so. Also entweder so ganz oder gar nicht, ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Motivation. Und dann natürlich auch so, dass man so merkt, dass die Hilfe ankommt und dass man den Leuten halt auch, ja, konkret helfen kann so. Und die Arbeit halt mit den Ehrenamtlichen und wie dann halt Geflüchtete sich halt auch so einbinden und auch dann helfen wollen. Das ist eigentlich, also das ist eigentlich eine schöne Belohnung irgendwie. Und man will das dann halt auch noch weiter betreiben. Und es ist ja nichts Erzwungenes, weil es ist der Bedarf ja immer noch da. Und deshalb hält man das Feuer so ein bisschen am Laufen. Und genau, und dann habe ich jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, ist das halt auch gerade bei den Sachspenden so eine ziemlich gute Kombination, so dass man so Hilfe leistet, aber halt auch so einen Nachhaltigkeitsgedanken hat. Weil ich meine, das war ja ganz am Anfang, wo ihr beide und du ja auch noch involviert warst mit den Spenden, was alles gekommen ist. Man wundert sich, wie viel Sachen Menschen einfach haben. Ne? Und also, dass wir in so einer Überflussgesellschaft leben. Und was man ja auch nicht immer unbedingt braucht, also setzt man sich damit vielleicht dann auch mal auseinander, ne? Und dann schmeißt man das nicht weg, sondern dann kommt es halt noch einer anderen Sache zugute. Und im besten Fall überlegt man sich dann so für die Zukunft, da brauche ich eigentlich so viel, ne? Und das finde ich echt so eine ganz gute, also es sind so zwei Sachen, halt so Hilfe leisten und dann halt nochmal so diesen Nachhaltigkeitsgedanken. Das ist eigentlich in dem Bereich, also muss ich sagen, das fand ich gut.
Man könnte euch ja jetzt vorwerfen, ne, für die ukrainischen Geflüchteten, macht ihr so einen Aufriss, was ist für die Geflüchteten 2015 passiert? Sind diese Menschen genauso behandelt? Wurden sie die auch willkommen? Was antwortet ihr, wenn ihr sowas vorgeworfen bekommt?
Ja. Also ich erkenne da ganz klar, dass das eine Lernkurve ist. Mhm. 2015 waren, und also wir waren nicht mal quasi in den Funktionen, in denen wir jetzt sind, aber so insgesamt haben wir ja gelernt, wie wir mit Menschen umgehen, die herkommen. Und also aus der Erfahrung heraus konnten wir uns auch so gut aufstellen. So makaber das dann für die Betroffenen ist, die die Hilfe nicht bekommen haben, die wir jetzt den ukrainischen Geflüchteten zukommen lassen. Und da muss man aber auch sagen, dort in der Jägerkaserne leben nicht nur ukrainische Familien, sondern ich glaube 25% in etwa sind Geflüchtete aus anderen Ländern. Das heißt, wir haben da schon auch eine relativ große Durchmischung und da erfahren jetzt auch Drittstaatler genauso, also wir differenzieren da überhaupt nicht, sondern uns ist jeder herzlich willkommen, der kommen möchte. Und das gilt nicht nur für die Sachspende, sondern auch für den Eltern-Kind-Treff, den Sandra gerade gesagt hat. Und da geht es einfach ums Helfen.
Ja, und also das ist aber sowas, dass man perspektivisch, wo uns das wichtig ist, dass wir da so inklusiver werden halt auch. Also, dass wir die Aufrufe jetzt auch anfangen, ist jetzt heute aktuell, dass wir die halt nicht nur in ukrainisch und russischer Sprache machen, sondern halt auch auf Englisch. Und dass wir das jetzt halt einfach breiter streuen, weil wir halt einfach auch so wollen, dass sich da einfach mehr Menschen angesprochen fühlen. Super. Also letztendlich, wir haben das, die Sachen, ja. Und wir haben die Ressourcen und das ist uns halt auch schon echt wichtig. Mhm. Genau.
Neben dem Thema Flüchtlinge ist das Thema Fahrradfreundlichkeit in Wehlheiden ein großes Thema, was Potenzial nach oben hat. Also wer Wehlheiden kennt, und das trifft auf viele andere Stadtteile in Kassel zu und über Kassel hinaus bestimmt auch auf viele andere außerhalb von Kassel. Es gibt sehr wenig ausgewiesene Fahrradwege. Es ist von der Topografie auch nicht ganz einfach, weil man muss immer, egal aus welcher Richtung man kommt, einen Berg hoch. Mhm. Was ist da geplant? Was ist da angedacht?
Also im Stadtteil ist ja schon eine Fahrradstraße geplant, die hoffentlich im kommenden Jahr dann auch fertig wird und aus Süsterfeld-Helleböen nach Wilheiden reinragt. Und wir setzen uns aber auch ganz konkret auch dafür ein, dass die vorhin erwähnte Heinrich-Heine-Straße auch vielleicht eine Fahrradstraße wird. Das wäre eine Maßnahme, um Gelder vom Bund und vom Land zu bekommen, wenn man da sanieren möchte. Wenn es eine Fahrradstraße ist, dann können dafür eben Mittel hoffentlich eingeworben werden. Wir beide haben auch konkret über Lastenfahrräder im Stadtteil nachgedacht. Da gibt es eine kleine Arbeitsgruppe, Wir versuchen ein städtisches gesponsertes Rad zu bekommen, aber auch privat finanziertes, einfach um Mobilität da attraktiv zu machen für verschiedene Zielgruppen. Mhm. Und ansonsten haben wir gerade ganz viele Fahrradständer durch den Ortsbeirat beschlossen, sodass der Stadtteil einfach schon mal vom Equipment her ganz gut ausgestattet ist. Und das hoffentlich dazu führt, dass, wenn an der Stelle die Infrastruktur da ist, dass sich die Leute auch lieber auf den Fahrradsattel schwingen und wissen, sie können ihr Rad gut anschließen, als das Auto zu nehmen.
Ja, und da muss man auch sagen, das wird auch noch dieses Jahr wahrscheinlich realisiert, ne?
Genau.
Das ist halt auch ein Prozess, ich glaube, der wurde angestoßen, bevor wir im Ortsbeirat waren, und das ist halt auch nochmal was allgemein vielleicht zu Ortsbeiräten, da muss man manchmal auch einen langen Atem haben, und das ist dann halt so schwierig, wenn man so ein bisschen so eher so praktisch veranlagt ist und dann halt irgendwie so Lösungen sieht und so, aber es gibt halt bestimmte Prozesse, mit denen man halt so kalkulieren muss, und genau, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Erfolg.
Ja. Das ist ein Erfolg. Auf welche anderen Sachen seid ihr vielleicht noch stolz, wenn ihr auf die letzten anderthalb Jahre zurückblickt? Was habt ihr vielleicht auch im Gremium vorangebracht, was jetzt gar nicht so ein Ergebnis ist, was man nach außen sieht? Und was wünscht ihr euch für die verbleibenden 3,5 Jahre, die ihr noch mindestens in diesem Amt seid?
Genau, also da ist mir eingefallen, also was man nicht so außen mitkriegt vielleicht, ist halt so erstmal dieses Ganze, also es hat sich, glaube ich, schon ein bisschen was geändert vom, wie sagt man, von der Stimmung im Ortsbeirat, würde ich jetzt sagen, dadurch, dass wir da drinnen sind, das hört sich jetzt auch nicht sehr, also nicht sehr schmeichelhaft an, aber also erstmal, dass Anna halt Ortsvorsteherin geworden ist, weil wir seit mehr als 20 Jahren den gleichen Ortsvorsteher hatten. Das ist auch nochmal so ein echt so ein großer Schritt, glaube ich, gewesen. Und dann halt so Sachen wie, also es sind so kleine Sachen, ne? Die Art, wie du halt die Sitzungen leitest, das ist halt irgendwie, das ist halt auch sehr auf Augenhöhe. Und ich habe das Gefühl, da hat sich schon ein bisschen was getan. Und halt auch so Sachen wie, also die Ortsbeiratssitzungen sind ja alle 4 Wochen. Die finden dann halt in irgendeiner Räumlichkeit statt. Und da hatten wir halt relativ früh den Ansatz verfolgt, irgendwie so, hey, wir kennen den, der Ortsteil ist so groß und wir würden gerne halt irgendwie wandern halt auch für die Sitzungen, damit wir halt auch andere Menschen, andere Institutionen und andere Räume kennenlernen und da vielleicht dadurch auch Ideen sammeln können, was halt noch so aktuell gebraucht wird oder Ähnliches im Stadtteil halt. Und das sind halt so Sachen, die kriegt man nicht mit, aber die finde ich halt richtig gut, weil dann bleibt man halt in Bewegung und ist dann halt nicht so, also es ist halt einfacher, wenn man so weiß, man hat immer so einen Rückzugsort zum Beispiel, da kennt man alles und jemand hat einen Schlüssel und ich weiß nicht was, aber ich finde, das lohnt sich da halt irgendwie, da halt so einfach in Bewegung zu bleiben örtlich. Und man hat dadurch, also Dispo-Mittel zum Beispiel zur Förderung von der öffentlichen Gemeinschaft, finde ich, haben wir jetzt auch hingekriegt, dass wir halt auch verschiedene Akteure so ausstatten, die sich halt vorstellen, wo man vielleicht auch gar nicht so weiß, wow, das gibt's im Stadtteil, das ist ja voll cool, dass es das gibt, ne? Und ich finde, das ist uns auch gelungen, auf jeden Fall. Und dann persönlich, also ich habe jetzt auch noch nicht so viel erreicht, aber halt, haben wir ja eben drüber gesprochen, ist halt das mit der Jägerkaserne, ist halt so ein Ding, wo wir echt so stolz drauf sein können und auch sind, denke ich mal. Und, also man leistet irgendwie so Hilfe und dadurch, dass wir halt noch nicht so, also dass das unsere erste Legislatur ist, ne, ist das halt auch was, darüber lernt man halt auch so viel über den Ortsbeirat und über die Strukturen und so weiter, ne, weil, also dann wird das halt auch alles viel praktischer, weil man da drinnen mithängt und dann halt, darüber dann halt so noch mehr über den Ortsbeirat und über die Gestalt und die Abläufe mitkriegt. Ja, ja, genau.
Ja, das kann ich anknüpfen. Ich persönlich habe halt total viel gelernt, wie eine Stadt funktioniert. Das war mir im Vorfeld überhaupt nicht bewusst, wie städtische Abläufe sind und wie gut man aber auch Einfluss nehmen kann, wenn man sich dann einmal in dieses Gremium bewegt hat. Und das ist für mich persönlich einfach schon ein totaler Erfolg. Und ansonsten hatten wir ja gerade schon über den Georg-Stock-Platz gesprochen. Da saß ich in den Gremien und habe schon darauf hingewirkt, dass einfach zum Beispiel Kinder und Jugendliche in diesem Entwurf, den es da in der Bebauung gibt, die bekommen einen ganz zentralen Platz, also ein Haus, in dem sie ihre Jugendräume haben, also einen Platz mitten auf dem Platz. Und das finde ich total wichtig. Da freue ich mich wirklich jedes Mal drüber, wenn dann hoffentlich die Realisierung stattfindet, dass da was geschafft wurde. Und ein anderes Thema ist, Verweilqualität zu erhöhen. Da versuchen wir dann an verschiedenen Stellen mit Entscheidungen zu wirken, dass Menschen gerne im Stadtteil sich aufhalten und auch vielleicht aus anderen Stadtteilen zu uns kommen. Und das sind so Themen, da glaube ich, haben wir gute Beschlüsse gefasst. Und das Thema Fahrradstände hatten wir gerade eins. Das ist halt so was ganz Haptisches, wenn sie dann aufgebaut werden.
Sitzbänke kann man auch erwähnen.
Sitzbänke.
Das hat auch was mit Verweilqualität zu tun. Und das ist halt auch was wir bewilligen können. Aber das hört sich jetzt nicht so viel an, aber das ist halt so, das lädt halt mehr ein, irgendwie auch mal sich hinzusetzen oder so. Ne? Oder auch so Sachen wie, weil du Topografie angesprochen hast, das kam ja dann auch so, dass man so mitbekommt, dass ältere Leute beim Einkaufen, die wollen sich gerne mal kurz ausruhen oder so, auf dem Weg nach Hause. Und dann ist es halt schön, wenn man da mal eine Bank hat und man kann so seine Tasche kurz abstellen, sich da hinsetzen halt. Ne?
Das also gehört kleine, auch dazu. Sehr, sehr direkte Sachen, die ihr mitbewegt, die aber zum Teil eine große Wirkung entfalten.
Ne? Genau.
Es gibt ja bestimmt Menschen, die diesen Podcast hören, die sich fragen, vielleicht wäre das auch was für mich, ich weiß aber nicht so richtig, ich bin vielleicht auch in gar keiner Partei. Was sagt ihr denen, warum sollte man sich in einem Ortsbeirat engagieren?
Also ich würde da ganz herzlich einladen, dass die Leute einfach mal vorbeikommen. Und das muss ja gar nicht unser Ortsbeirat sein, sondern am besten geht man in den Ortsbeirat in seinem Stadtteil und hört einfach mal rein. Denn das sind öffentliche Sitzungen, da kann jeder und jede, die Lust hat, hingehen. Und es gibt in der Regel die Möglichkeit, und das mache ich in jeder Sitzung, eine Fragestunde für Bürgerinnen und Bürger abzuhalten. Und da kann man Fragen stellen. Man kann Fragen an das Gremium stellen, aber eigentlich ist es eher dafür gedacht, dass man, wenn man ein konkretes Anliegen hat, quasi den Magistrat anspricht. Und dann kriegt man auch eine schriftliche Rückmeldung. Also das ist wirklich eine eigentlich ziemlich gute Art und Weise, um mit der Stadt in Kontakt zu kommen, wenn man ein Problem hat, wie zum Beispiel irgendwie, dass der Mülleimer vorm Haus abgebaut wurde und jetzt ist die Ecke irgendwie immer durch den Wind der Müllfang. Und dann kann man solche Themen genau da platzieren und hat dann selber einen Wirkungskreis, der relativ hoch ist. Und das wäre so ein erster Schritt, das einfach mal auszutesten. Mhm. Und ansonsten sind wir natürlich jetzt mit Grün unterwegs und haben in fast allen Stadtteilen Stammtische. Wir haben auch einen. Mhm. Und treffen uns einmal im Monat, sodass man halt einfach in der politischen Fasson, in der man unterwegs ist, sich einbringen kann, Themen diskutieren kann und darüber halt einfach schauen kann, ob das was ist, was einem Spaß macht.
Mhm. Cool. Wenn wir uns am Ende eurer Legislatur wieder treffen und ihr auf Kassel blickt, vielleicht auf Wehlheim oder Gesamtkassel, was ist bis dahin passiert?
Also ich finde es gut und bin da auch optimistisch, dass da was passiert mit den Radwegen und mit dem Ausbau, dass wir da vorankommen auf jeden Fall. Es gibt da gute Pläne und gute Vorhaben, das finde ich total wichtig und das ist so.
Die Stadt hat sich ja das Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu sein. Und ich hoffe, dass wir da ganz, ganz viele Schritte in diese Richtung gegangen sind. Und aus meiner Sicht macht das Sinn, bei der nächsten Oberbürgermeisterwahl einen grünen Oberbürgermeister zu wählen, der sich stark für CO2-neutrale Energieversorgung, auch Effizienz einsetzt. Und dann genau diese Themen. Fußverkehr wäre toll, wenn der einfach forciert wird, weil das ist unsere natürliche menschliche Art, uns fortzubewegen. Also da sollten wir in der Stadt dann wirklich kürzere Wege dadurch haben, entspannt durch die Stadt gehen können. Das wäre für mich wirklich schön, dass wir da nochmal einen Fokus drauf legen, Radverkehr und was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, aber öffentlicher Personennahverkehr, ein Riesenthema, wo es einfach noch ganz, ganz viel Potenzial gibt und da hoffe ich auf einige Veränderungen bis 2026.
gibt viel zu tun. Ihr seid ein Teil davon. Jeder kann sich beteiligen und Einfluss nehmen auf das demokratische Geschehen in der Stadt. Ich wünsche euch viel Erfolg für die nächsten Jahre und freue mich, euch 2026 wiederzusprechen.
Danke. Danke.
Thank you.